1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Wie ich meinen Hörern bereits mitgeteilt habe, konzentriere ich mich in Zukunft eher auf fußballhistorische oder eigentlich rapidspezifische historische Themen, aber auch Fußball allgemein. Das heutige Thema beinhaltet jetzt nicht nur Rapid, sondern es geht um die Geschichte des österreichischen Frauenfußballs. Aufhänger ist, dass nächste Woche am 1. September Rapid das erste in der 125-jährigen Vereinsgeschichte das erste Ligaspiel einer Frauenmannschaft bestreitet. Den Frauenfußball bei Rapid gibt es jetzt seit 2022. 2023 hat man begonnen aktiv zu scouten und seit 2024 gibt es auch die ersten Spiele, beziehungsweise Sommer 2023 gibt es ja den Mädchenfußball mit zwei Nachwuchsmannschaften bei Rapid. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Birgit Ritzinger, ihres Zeichens Autorin des Buches Verbote, Widerstände, große Erfolge, 100 Jahre Frauenfußball in Österreich. Birgit, bedanke mich herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über die Geschichte des österreichischen Frauenfußballs zu sprechen. Birgit, kannst du dich vielleicht ganz kurz selber vorstellen, vor allem dein Bezug zu Fußball? Du bist, glaube ich, was ich so nachgelesen habe, seit 2011 bzw. 2013 sehr intensiv mit dem Frauenfußball beschäftigt. Hast du eine grundsätzliche Fußballaffinität, vielleicht einmal selber gespielt? Gibt es eine Vorliebe für einen bestimmten Verein oder wie ist es zu deiner Interesse zum Frauenfußball gekommen?
Also ich fange mal an, um Sympathiepunkte zu kriegen. Ich habe eine Vorliebe zu Rapid, überraschenderweise. Ich habe mich immer sehr auf Frauenfußball fokussiert. Ich kann es gar nicht so sehr begründen, aber das war so ein Nischenthema. Also ich habe 2013 beim Standard angefangen und es hat mich davor schon interessiert und da habe ich dann die Chance gehabt, wirklich drüber zu schreiben. Und habe das halt halbwegs regelmäßig betreut. Es ist jetzt auch nicht so, dass da immer gesagt wurde, juhu, die Birgit schreibt über Frauenfußball, sondern dass man da schon manchmal drum kämpfen musste. Aber ja, und habe es dann eigentlich regelmäßig verfolgt, war sehr viel mit dem Nationalteam gemeinsam unterwegs, war 2017 bei dem großen Erfolg in den Niederlanden. Das war ein tolles Erlebnis, auch für uns Journalistinnen, muss ich sagen. Und war 2022 dann auch noch bei der Euro dabei, da nicht mehr für den Standard. Und ich wurde gefragt, ob ich dieses Buch schreiben wollte und das habe ich gerne gemacht.
Und sonst dein Bezug zu Fußball? Also du hast eine leichte Rapid-Sympathie, aber selber gespielt oder aktiv irgendwo?
Das kann man nicht wirklich sagen, ich habe es probiert. Okay. Also ich habe früher als Kind im Garten gespielt und ich habe es mal probiert, aber na, eigentlich nicht.
Okay. Und aktuell, glaube ich, bist du ja auch immer wieder auf dem Palästra aktiv. Noch oder warst du?
Ja. Also ich arbeite nicht mehr hauptberuflich als Journalistin, schreibe aber nebenberuflich fallweise für den Palästra.
Okay. Jetzt, um das ein bisschen doch den Rapid-Bezug herzustellen, Rapid hat 2022 beschlossen, den Frauenfußball jetzt aktiv anzugehen. Ich habe schon erwähnt, seit Sommer 23 gibt es zwei Nachwuchsmannschaften und jetzt seit dem Frühjahr eine Kampfmannschaft und eine zweite Mannschaft, die dann im September in die Liga, dritte Liga bzw. vierte Liga einsteigen. Du hast in deinem Buch über das Thema Rapid, weil das war zu den Zeitpunkt ja noch nicht so festgelegt, das Buch, glaube ich, Ende 2022, wenn ich es richtig erinnere.
Circa 22.
Bei der Europameisterschaft 2022, glaube ich, so in etwa ist der Zeitraum, wo das Buch geht. Da war der Weg von Rapid war schon klar, aber noch nicht wie. Du hast so ein bisschen kritisch angemerkt, es blieb ihnen eh nichts anderes über. Zum Ersten gab es ja diese Initiative von der Clara Galistl, die ich ja, kann ich auch sagen, auch unterstützt habe und ja auch eine, wird es ja in Zukunft auch eine Lizenzvorgabe sein. Bleibst du jetzt, nachdem du das jetzt zwei Jahre beobachtet hast, bei Rapid dabei, dass das mehr so ein, es muss eigentlich sein, oder bist du jetzt mittlerweile aufgrund der Protagonisten, die da dabei sind, doch der Meinung, dass das ja spät, aber doch eine Herzensangelegenheit für einen, den Verein ist?
Tut mir schwer zu sagen, ob es eine Herzensangelegenheit für einen Verein ist, da bin ich nicht so sehr drinnen. Ich bleibe bei der Kritik, also ich muss ja sagen, ich habe das Buch schon begonnen 2019 zu schreiben und habe dann immer wieder Aktualisierungen vorgenommen und das stand ja ursprünglich drin, nur Rapid und Red Bull Salzburg wollen noch nicht in den Frauenfußball einsteigen, das musste ich dann adaptieren. Ich bleibe dabei, dass sich Rapid sehr, sehr lange geziert hat und sehr, sehr lange.
Das ist ja unbestritten, ja.
Aber sehr, sehr lange Ausreden auch irgendwie gesucht hat. Und ob es jetzt eine Herzensangelegenheit ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, der allgemeine Druck ist groß geworden und du hast die Gründe auch schon genannt, auch von der Bundesliga. Mir war schon klar, wenn Rapid das macht, dann werden die das schon mit Hand und Fuß machen und das tun sie jetzt auch. Und ich bin auch froh, dass sie die Entscheidung getroffen haben, dass sie nicht eine Kooperation machen mit einem anderen Verein, sondern dass sie selber auf die Füße stellen. Der Weg dauert länger dadurch, ja. Aber das
also
ist
nicht so, wie es die Austria mit
Landhaus gemacht hat. Ja, das war auch lange Zeit halbherzig aus meiner Sicht. Und nein, also jetzt finde ich, schaut das gut aus. Und es war immer klar, wenn Rapid in den Frauenfußball einsteigt, dass das ziehen wird. Rapid ist ein Name, der zieht. Und man hat ja auch gesehen, dass da einfach Zulauf da ist, dass da die Mädchen einfach hinkommen.
Das wollte ich dich gerade auch fragen. Wie wichtig siehst du jetzt als Frauenfußball-Expertin und jemand, der das seit Jahren beobachtet, wie wichtig ist der Einstieg von so einem großen Club wie Rapid?
Ja, das ist immens wichtig. Also, du meinst, soll ich jetzt Red Bull Salzburg erwähnen als zweiten wichtigen Verein? Aber das waren die zwei Vereine, die noch gefehlt haben. Und das sind die zwei wichtigsten Vereine, die es gebraucht hat. Das sind einfach die großen Zugnummern. Einmal im Osten. Rapid ist die größte Zugnummer. Wie ich schon gesagt habe, die Austria hat das aus meiner Sicht einfach sehr lang halbherzig angegangen. Die machen es erst jetzt ein bisschen ernsthafter. Das war das, was gefehlt hat. Ja. Rapid und Salzburg. Salzburg fängt jetzt auch an. Die machen es auch mit Nachwuchs, auch mit gemeinsam mit Bergheim. Ja, das war notwendig. Ja.
Okay, gehen wir jetzt einmal 100 Jahre zurück. Frauenfußball in Österreich. Ich habe das Buch wirklich mit großem Interesse gelesen. Er hat ja so Zyklen gehabt. Ne? Also ich glaube, es beginnt irgendwie so in den 20er Jahren. Du hast auch ein bisschen recherchiert, wann hat den Frauenfußball generell international begonnen? Bevor er überhaupt nach Europa, dann speziell nach Österreich gekommen ist.
Es hat so Vorläufer gegeben Ende des 19. Jahrhunderts. Also Großbritannien war da der Vorreiter, England, Schottland. Da gab es so immer mal wieder so Initiativen. Also England als Mutterland des Fußballs, in dem Fall auch Mutterland des Frauenfußballs. Und ja, dann hat es halt ein bisschen gedauert. Also Österreich war da jetzt gar nicht per se ein Nachzügler, sondern das hat halt in Mitteleuropa ein bisschen länger gedauert. Aber es ist auch immer wieder diskutiert worden in den Zeitungen, na, sollen Frauenfußball spielen? Man hat schon mitbekommen, aha, in England, da passiert was. Ja, und dann gab es eine Initiative einer Zeitung, die Frauen gesucht haben, oder Mädchen und Frauen gesucht haben, die Fußball spielen wollen. Und so hat das ist quasi das, was ich als Beginn markiert habe. Ja, die Zeitung hieß Der Montag und das hat sich eigentlich als durchaus erfolgreich entpuppt. Es ist nur nach einigen Monaten einfach gestoppt worden. Warum, weiß man leider nicht, aber das war damals schon mit Hand und Fuß. Ja.
Also so wie ich dein Buch verstanden habe, hat es so wirklich in den 20er Jahren und in den 30er Jahren gab es dann ja sowas wie einen Boom, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ist die Akzeptanz etwas gestiegen? Also kannst du uns vielleicht einmal erzählen, in welchen Milieu hat sich das abgespielt, der Frauenfußball? Wer waren die Protagonistinnen? Weiß man das? Oder auch interessanterweise waren ja die Zuseherzahlen sogar relativ hoch. Also es waren so um die 2.000, 3.000 Zuschauer, immer sogar viel mehr als jetzt. Jetzt haben wir einen Zuschauerschnitt von 280 Zuschauern in der Bundesliga letztes Jahr. Also wie hat sich das, was war es für ein Milieu? War das Arbeiter, war das aus der Arbeiterbewegung oder war das eine besser situierte? Aus welchen Schichten hat sich das zusammengesetzt? Sofern man das sagen kann.
Von den Schichten her kann ich es wirklich nicht genau sagen. Ich würde mal sagen, dass das eher so eine Mittelschicht war. Ja, kann ich gar nicht genau sagen. Aber das Spannende war, dass also am Anfang waren das immer Initiativen von Männern. Und in den 30er Jahren gab es eine wirklich bemerkenswerte Initiative einer jungen Frau, die Edith Klinger hieß die, nicht zu verwechseln mit der Tierfrau.
Andere. Ich muss sagen, mich hat es kurz gerissen. Ich habe dann sofort gegoogelt, aber es kann sich altersmäßig noch gar nicht ausgehen.
Genau, ist nur eine Namensgleichheit. Ja, ja. Und das habe ich auch im Buch beschrieben, in die Kronenzeitung marschiert und hat gesagt, ich habe einen Frauenfußballverein gegründet und der hat bis jetzt ein Mitglied und hat die Kronenzeitung quasi gebeten, sie zu unterstützen, um weitere potenzielle Fußballerinnen zu suchen. Und das hat die Krone damals auch gemacht. Und es haben sich wahnsinnig viele Frauen gemeldet. Also das Interesse war total groß. Und das Ganze hat sich dann wirklich ausgeweitet. Man hat am Anfang ganz viele sogenannte Propagandaspiele gemacht. Man ist da auch, also auch irgendwie rund um Wien gegangen, um einfach das vorzuzeigen. Das hat großes Interesse hervorgerufen. Und ich finde auch, dafür, dass das fast 100 Jahre her ist, eine erstaunliche Marketingkampagne, die da zustande gebracht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass dann sogar zwei komplette Meisterschaften gespielt wurden. Das war dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg hat das dann gestoppt. Aber doch sehr, 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 sehr erstaunlich, weil man auch sagen muss, dass der Widerstand schon groß war. Ja. Also man durfte nicht, also es kamen immer wieder Verbote, immer wieder Steine, die in den Weg gelegt wurden vom ÖFB, wahrscheinlich auch von der Politik. Auch die Medien waren ja nicht immer, es war ja nicht immer so, dass die Medien dem Ganzen wohlgesonnen waren. Es war immer so, mal dafür, mal dagegen. Und die haben immer wieder suchen müssen, wo können sie denn jetzt spielen, weil ständig es verboten wurde, auf den Verbandsplätzen zu spielen. Und, ja.
Mit welcher Begründung hat damals der ÖFB so reagiert? Man muss ein bisschen auch die Zeit natürlich da auch im kontextualisieren. Was war denn das damals für Frauen für eine Zeit?
Was war das für Frauen für eine Zeit?
Wird eine blöde Frage, aber ich meine, die Frauenrechte, war ja damals alles erst ganz, ganz zart und ganz erst am Beginn. Ja. Waren ja auch die Arbeiter generell, haben sich ja zu der Zeit erst organisiert. Also ich kenne ja auch die Geschichte von Rapid mit Arbeiterfußballclub. Ja. Das hat sich alles zu der Zeit erst alles so organisiert mit Arbeitszeiten. Und wie war das mit den Frauenrechten in den 20er und 30er Jahren bis 38?
Ich glaube nicht, dass es schon sehr viele Frauenrechte gab.
Das meine ich ja, weil es so starken Widerstand gegeben hat, dass es das Frauenfußball spielen.
Die Frau war natürlich dafür da, Kinder zu gebären und den Haushalt zu schupfen, klar. Aber Frauen waren schon auch berufstätig, aber man ist damals sehr jung Mutter geworden, hat jung geheiratet. Und die hauptsächlichen Begründungen, warum Frauen nicht Fußball spielen sollten, waren häufig medizinische Gründe, was aber absurd oft war. Aber es waren halt wirklich oft Mediziner, die dann gesagt haben, na, das ist jetzt nicht gesund für den Frauenkörper, das kann auch sich negativ auf die Gebärfähigkeit auswirken, das macht den Körper irgendwie unschön, das macht unschöne Beine und das... Man kriegt hässliche Gesichtszüge und also ganz, ganz bizarre Begründungen. Und diese Begründungen haben sich über Jahrzehnte hinweg gehalten. Und ja, der Fußball sollte den Männern vorbehalten bleiben. Fußball ist einfach eine große Männerdomäne, ist es heute noch. Und da wollte man nicht, dass da die Frauen mitnaschen.
Du hast gesprochen von, es gab schon die ersten Vereine. Was waren denn das für Vereine? Ich habe herausgefunden, es gab sogar einen Damensportclub Rapid, der aber natürlich nicht mit den Herren, also mit der damaligen Rapid zu tun hatte. Es gab auch eine Austria. Ja, genau. Was waren das damals für Vereine? Wie waren denn die organisiert? War das eher von Frauen noch geführt oder waren das doch auch Männer, die da unterstützend oder helfend dabei waren?
Also wie gesagt, in den 30er Jahren, da war eben die Initiative von dieser Edith Klinger und die Edith Klinger hat eben auch einen Verein geführt, so jetzt ganz sicher weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube der erste Verein von ihr hieß Tempo, der wurde dann umbenannt, ich glaube DFC Vienna, das war der Verein, den sie hat und den hat sie auch geführt und es gab auch mehrere andere Frauen, die da noch dabei waren und es waren aber auch Männer dabei, aber da waren durchaus einige Frauen vorneweg, die das schon geführt.
Und ab wann hat es einen so quasi regelmäßigen Spielbetrieb gegeben? Ich glaube, es gab immer, wenn du sagst, es ist Propagandaspiele, heute sagt man wahrscheinlich Freundschaftsspiele. Ja. Dann gab es Turniere wahrscheinlich. Ja. Wie hat sich dieses Wettspiel oder Fußballspiel damals organisatorisch abgespielt? Weil der Verband war ja dagegen. Ich glaube, hast du nicht gerade geschrieben, gab es nicht auch einen Versuch, einen Verband zu gründen?
Genau, richtig. Ja, genau, richtig. Der wurde auch gegründet und dann wurde halt die Liga, die Meisterschaft ins Leben gerufen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was 1935, wie die Meisterschaft begonnen hat. Ich glaube.
Ja.
Genau.
Ja. Wo hat sich das abgespielt? Wo wurde gespielt?
Also das hat alles im Grunde in Wien stattgefunden, genau. Es gab da so 3-4 Plätze, wo hauptsächlich gespielt wurde. Einer der Plätze war das ehemalige Stadion der Austria, das damals der tschechische Herzplatz war.
Also das heutige Heustadion, wo sie heute noch spielen, ja.
Dann gab es noch am Schafberg im 17. Bezirk noch einen Platz, wo regelmäßig gespielt wurde. Ja, es waren so 3-4 Plätze, wo sie regelmäßig gespielt haben, weil eben nicht mehr, weil eben der Verband ständig gesagt hat, nein, ihr dürft es da nicht spielen. Also es waren ja dann ganz oft auch Spielansetzungen, die dann wieder abgesagt werden mussten, weil da der Verband, höchstwahrscheinlich der Fußballverband, kurzfristig gesagt hat, nein, könntest du da nicht spielen, und dann hat man halt immer irgendwie einen Ersatz gesucht. Und ja.
Und wie war das mediale Echo? Haben diese Spiele irgendwie mediale Aufmerksamkeit erregt? Weil, ich habe es ja erwähnt, es sind ja dann doch teilweise 2.000, 3.000 Zuschauer gekommen. Das heißt, die müssen ja von irgendwo, müssen die ja wissen, dass die Spiele stattfinden. Weiß man, also wie sich das Publikum zusammengesetzt hat? Es gibt ja auch viele, du hast auch geschrieben, es gibt auch viele, die waren ja vielleicht nur dort, um endlich einmal Frauen in kurzen Hosen zu sehen. Also es hatte durchaus auch wieder so diesen sexistischen Beigeschmack.
Ja, am Anfang war das immer, das war immer so, wenn das gestartet ist, auch in den 70ern gab es ja dann wieder so einen Neustart. Am Anfang war das immer so ein bisschen sensationslos. Und da schau her, Frauen spielen Fußball, na, das schauen wir uns mal an. Und deswegen waren auch die Zuschauerzahlen am Anfang bei diesen Propagandaspielen am höchsten. Es ist dann immer so ein bisschen zurückgegangen. Also wir sprechen am Anfang von Zuschauerzahlen von 2.000 bis 4.000 Leuten. Also sehr, sehr beachtlich. Und ja, die Zeitungen haben da tatsächlich regelmäßig berichtet. Das heißt, da hat man es einfach erfahren. Es gab wirklich regelmäßige Berichterstattungen, nämlich ganz klassische Ergebnisberichterstattungen, sowas, was es heute noch kaum gibt von der Bundesliga. Ja, und das ist dann mit der Zeit, bei der Meisterschaft sind die Zuschauerinnenzahlen schon runtergegangen in die so 100er-Zahlen, ja, 500. Dann war halt einfach dieser Neuigkeitswert war einfach weg. Dann hat man das schon einmal gesehen gehabt und dann ist es so ein bisschen weniger geworden, ja. Aber man muss sagen, die Zuschauerinnenzahlen waren damals noch immer höher. Also wir haben in der österreichischen Frauenbundesliga vor 4 Jahren Zuschauerinnenzahlen gehabt von im Schnitt 100 bis 200.
Ja, ich habe es mir rausgesucht. Ja. 2023/24 waren im Schnitt 280 Zuschauer im Vergleich zu Deutschland 3.000. Also das ist typische mal 10 ungefähr. Ja. Mhm. Also das ist natürlich schon, und das sind ja doch Vereine wie Sturm Graz und Austria spielt damit, Wiener spielt mit, ja doch relativ namhafte Vereine.
Ja, und man muss sagen, dass sich das jetzt erst in den letzten 2-3 Jahren, dass da wirklich was getan hat. Das heißt, wenn du ein paar Jahre weiter zurückschaust, dann schaut die Zahlen noch
erbärmlich aus. Da waren die nahen Verwandten dran, ja. Diese Clubs, wie waren die organisiert im Vergleich, wenn man das irgendwie mit, man kann es nicht mit heute vergleichen, aber gab es da so Präsidentinnen, Präsidenten, Vorstand, gab es da so richtige Fußballvereine mit Mitgliedern und so weiter?
Absolut, das gab es. Also weiß ich jetzt nicht von allen Vereinen, aber das gab es. Es gab ja dann immer so Mitgliederversammlungen auch und wo der Vorstand neu gewählt wurde. Also das war ganz normal organisiert, ja.
Es gab dann, also wie gesagt, Anfang, Mitte 30er war sowas wie ein, sagen wir, Boom. Ja, es waren aber auch sehr viele Medien. Also die Kronenzeitung war ja ein bisschen wankelmütig.
Genau.
Kennt man ja. Ne? Mhm. Also einmal dafür, dann wieder dagegen. Und zum Schluss dann aber eher positiv. Und sogar da gab es dann auch Berichte gegen den ÖFB. Und dann gab es wieder andere Zeitungen, die so massiv dagegen angeschrieben haben. Hat das Resonanz gehabt auf die Spielerinnen, die, weißt du, ich habe geschrieben, es gibt viel, im Rapid zum Beispiel, der damalige Fußballclub Rapid, hat oft Probleme gehabt, haben oft nur 6-7 Spieler gehabt, die Spieler mussten dann zur Strafe verifiziert werden, zum Schluss hat es dann Rapid gar nicht mehr gegeben, also hat das mit dieser Berichterstattung zu tun gehabt, oder waren das dann vielleicht doch die häuslichen Pflichten, weil der Mann doch gesagt hat, du darfst nicht zum Fußballspiel gehen?
Kann man nur mutmaßen, ja. Aber ich glaube eher so, dass dann die Männer gesagt haben, das geht nicht, oder dass vielleicht auch gesellschaftlich, von der Gesellschaft her geheißen hat, oder dass man das vielleicht die Leute geredet haben, ja, die spielt Fußball, das geht nicht.
Aber umgekehrt war dieser Fußballclub Austria, der aber auch nichts mit der Austria zu tun, die haben sogar teilweise 2 Mannschaften in der Liga spielen gehabt. Also da dürfte der Zulauf, warum war bei manchen Vereinen der Zulauf so unterschiedlich? Kann man das irgendwie heute, weiß man das?
Nein, schwer zu sagen. Also DFC Austria hat 2-mal die Meisterschaft gewonnen. Nein, die waren auch relativ am Anfang dabei, das kann man noch sagen. die waren halt dann erfolgreich. Vielleicht war deswegen der Zulauf mehr, vielleicht weil dort auch im 10. Bezirk oft gespielt wurde, dass das ein Grund war. So sonst schwer zu sagen. Also DFC Rapid kam erst ein bisschen später dazu. Vielleicht kann ich das mit den Namen kurz erklären.
Ja, bitte, unbedingt.
Zu 100% weiß man es nicht, ob da jetzt eine Verbindung bestanden hat zu Austria und zu Rapid. Wahrscheinlich nicht, aber es dürfte wohl so gewesen sein, dass die ganz einfach, die fanden halt die einen Austria super, die anderen fanden Rapid super, deswegen haben sie sich so benannt. Dass eventuell ein kleiner Connex da war, ist nicht auszuschließen, aber...
Also es ist nicht offiziell, nicht, es war keine offiziell, es waren keine nicht, ja, also es gab ja auch eine Vienna, dann glaube ich, gab es ja auch eine Admira.
Ja genau, die hießen alle DFC Vienna, DFC Austria, Damenfußballclub.
Ja, wobei die Admira hat sich ja dann später irgendwie umbenannt, dann wieder dann in Admira.
Ja, da gab es öfter mal so Vereinsumbenennungen. Ja.
Aber sowas wie, was ja bei den Männerfußball oder bei Rapid so ganz mystifiziert wird, ist ja die Vereinsfarben, auch die Historie der Vereinsfarben, erst das Rot-Blau, dann das Grün-Weiß. Gab es das bei den Damen, ist das irgendwie überliefert, ob es da Vereinsfarben gegeben hat, ob Rapid jetzt in Grün-Weiß gespielt hat? Oder?
Puh, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Die Bilder sind leider schwarz-weiß, sind schwer schwarz-weiß. Zu erkennen.
Es gibt ja wahrscheinlich auch nicht viel Archivmaterial.
Dazu ist mir nichts geläufig. Von den Vereinsfarben habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ne?
Oder auch Wappen, das ist ja alles beim Männerfußball ja doch ein bisschen ein der heilige Gral. Das Wappen darf ja nicht angerührt werden. Aber das gab es damals.
Also Vereinsfarben hat es bestimmt gegeben, aber ob die müsste ich tatsächlich nochmal nachrecherchieren, ob die tatsächlich dann vielleicht auch in Grün-Weiß und in Violett gespielt haben.
Auf den Schwarz-Weiß-Fotos war natürlich nichts zu erkennen, die Partys da gegeben hat. Interessanter Punkt vielleicht auch, wie war denn das? Es gab ja dann auch die Versuche, international sich zu vergleichen. Ich glaube, Bratislava war, glaube ich, da auch der naheliegendste Gegner. Gab es auch Versuche, dann damals schon eine Art Auswahl, irgendwie die besten Spielerinnen für so ein Auswahlspiel zu rekrutieren? Also kein Nationalteam, aber keine Ahnung, so eine Wiener Auswahl halt. Hat das primär in Wien stattgefunden.
Von den Bundesländern weiß man, ist wenig überliefert, ganz einfach. Ja. Also es gab schon immer mal, also später auch Spieler in Salzburg oder so, aber es ist einfach wenig überliefert. Das heißt nicht, dass es dort nicht stattgefunden hat, aber es ist wenig bis gar nichts überliefert.
Also man weiß,
hat alles in Wien und Umgebung stattgefunden.
Also in Wien und in dann diese sogenannten Propagandaspiele, ich finde den Namen ja eigentlich furchtbar, aber diese Werbespiele, die waren dann teilweise auch im Umland. Ne?
Das war im Umland, Baden, das war in so Baden, Klosterneuburg oder so,
Noch einmal zur Frage der Art Auswahl oder international, gab es da schon Versuche? So?
Ja, es gibt immer wieder so Versuche, also es war kein Nationalteam, ein Auswahl zusammenzustellen, es war immer wieder geplant, so internationale Vergleiche zu spielen. Das ist oft nicht zustande gekommen. Also es gab dann oft so Vorberichte und dann hat man nichts mehr gehört. Also ist es dann entweder nicht zustande gekommen oder es ist schlichtweg nicht berichtet worden. Also solche Versuche jetzt immer mal wieder gegeben. Ja.
Und viele internationale Vergleiche gab es primär mit Bratislava.
Ja.
Ja.
Also wenn du das...
Ja, das steht so im Buch. Ja.
Genau, du hast das Buch
vor nicht allzu langer Zeit als Vorbereitung gelesen.
Genau. Ja. Genau.
War also wahrscheinlich ja auch logisch von Entfernung und von Möglichkeiten.
Ich glaube auch, gegen tschechische Vereine haben sie auch gespielt.
Ja.
Aber genau, es waren hauptsächlich so Vereinsvergleiche. Ja.
Jetzt gab es dann den Bruch 38, also unter Nationalsozialismus war der Frauenfußball komplett, also offiziell komplett verboten.
Der Fußball war tot im, ja.
Ja, also der Frauenfußball.
Ja, generell der Fußball.
Ja, natürlich, ja, aber gut, aber trotzdem hat der Männerfußball weitergegangen, auch im Nationalsozialismus. Ne?
Ja, aber bemerkenswert ist tatsächlich, dass die Männerfußballliga nach dem Anschluss Österreichs früher gestoppt wurde als die Frauenliga. Wahrscheinlich, weil das nicht so im Fokus war. Mhm. Also die Frauen haben tatsächlich länger gespielt, 1938, als die Männer.
Gut, aber...
Aber dann war aus.
Aber dann ist ja trotzdem... ist dann halt die Großdeutsche Meisterschaft gespielt, wo halt dann die österreichischen, also die Wiener...
Okay, ja, das war was anderes,
aber ja. Ja, aber und es hat ja schon noch eine österreichische Männerliga, hat es ja weiterhin gegeben. Mhm. Aber der Frauenfußball ist ja komplett... verboten? War das wirklich offiziell verboten? Oder?
Ich muss jetzt kurz nachdenken. Also es war ja nie wirklich gestattet. Ne? Es war ja, ja auch vom ÖFB nie wirklich gestattet.
Geduldet
aber der Nationalsozialismus hat dem Ganzen halt einfach ein Ende bereitet. Und dann im Krieg war davon sowieso keine Rede mehr. Ne? Und ja, und nach dem Krieg ist es halt leider nicht wieder auferstanden.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es gab, wie gesagt, es gab diesen Zyklus so 20er, 30er Jahre, wo es einigermaßen, geduldet wurde und sogar einen Zuschauerspruch gegeben hat. Nationalsozialismus war sowieso dann gar nichts mehr. Und dann hat es wahnsinnig lang gedauert. Ja. Warum?
Ja.
War das aufgrund der Nachkriegswellen, Wiederaufbau oder auch da die Rolle der Frau gehört eigentlich wieder eher nach Hause und nicht am Fußballplatz?
Ja, ich glaube schon, dass die 50er und 60er oder vor allem die 50er waren schon so eine Zeit, wo wieder, das war so ein richtiger Backlash für die Frau. Weil man muss ja schon sagen, dass die Frauen davor schon auch, wenn sie auch Mütter und Hausfrauen waren, aber auch arbeiten gegangen sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Frau wieder sehr, sehr zurückgedrängt in ihre klassische Rolle als Mutter und Hausfrau. Und die Gesellschaft war eine andere. Das war kein Thema, wenngleich man sagen muss, also es, wie gesagt, es war ganz lang, es hat ganz lang gedauert, bis der Frauenfußball wieder auferstanden ist. Wenngleich es schon immer wieder Spiele gegeben hat, aber man weiß, also es ist halt einfach nichts darüber berichtet worden. Es war, dürfte nichts Organisiertes gewesen sein. Es hat definitiv niemanden interessiert. Also niemanden, ich will jetzt nicht niemanden sagen, aber die Medien hat es wohl nicht interessiert. Und ja.
Also da ist relativ wenig überliefert auch.
Da ist wenig überliefert,
obwohl eigentlich ja 50er, 60er noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist.
Ja, exakt. Es soll ein paar Spiele,
gerade was Männerfußball
angeht, immer mal wieder Spiele stattgefunden haben, aber nichts, wahrscheinlich nichts Regelmäßiges und wie gesagt berichtet worden ist.
Also während des Männerfußball in den 50er, speziell Rapid war in den 50er Jahren ganz groß, aber da gab es ja schon die ersten Fernsehübertragungen und so weiter. Ja. Also war der Frauenfußball da de facto inexistent. Aber interessant war, nochmal nur ganz kurz zu den 20er, 30ern, was mir auch aufgefallen ist, also sehr wohl, es gab ja regelmäßig, es wurde nicht nur gespielt, es wurde auch trainiert. Da haben wir nicht vergessen, es wurde am Wochenende meistens gespielt, aber unter der Woche gab es dann schon ein, zwei Trainings. Und dass da sogar manchmal Nationalspieler oder bekannte Spieler beim Training, die Damen, ich weiß nicht, ob sie dann Trainer waren, aber so beim Training dabei waren. Das heißt, das war dann gab schon gewisse Bereiche offensichtlich beim Männerfußball, die das irgendwie unterstützt haben.
Ja, anscheinend schon. Also es gab den Ferdinand Zwartosch, einen ehemaligen Nationalspieler, der die Frauen eine Zeit lang, glaube ich, trainiert hat. Dann gab es der Matthias Schindler zum Beispiel, hat einmal einen Anstoß gemacht von einem Match. Also waren schon immer mal wieder Prominente dabei. Übrigens Ferry Dusiker, der ehemalige Radfahrer, hat auch zum Teil die Fußballerinnen trainiert. Also da waren schon teilweise prominente Leute dabei.
Gut, das machen wir ja den Sprung, 50er, 60er. Ab wann hat man angefangen, wieder über Frauenfußball in Österreich ernsthaft nachzudenken? Vielleicht auch von Verbandseite her. Der Verband hat sich, ich glaube, es gab ja in den 70er Jahren gab es ja Verbote für Frauen Fußball zu spielen. Ich meine, das muss man sich schon.
Anfang der 70er.
Ja,
Anfang der 70er wurde das offizielle Verbot aufgehoben.
Ja, ich meine, ich bin 67 geboren, also das ist eigentlich fast unvorstellbar, dass man eigentlich dann in den 70er Jahren noch immer Frauen verboten hat, offiziell Fußball zu spielen.
Ja, erstaunlich. Ja. War aber tatsächlich international so, also Österreich hat sich
nicht so. Nein, aber da war ja Österreich, glaube ich, ja. Nicht alleine.
Nein, ich wollte gerade sagen, Österreich hat sich wie so oft an Deutschland orientiert und es war in Deutschland ähnlich.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und Ende der 60er war die Wiederauferstehung einen ganz großen Anteil hatte der Gerhard Draxler, seine Schwester Annemarie Leitner, seine Zwillingsschwester Annemarie Leitner. Ja, die waren so große, wichtige Figuren bei der Wiederaufstehung des Frauenfußballs. Da gab es einen, die Annemarie Leitner hat bei einem Handballverein gespielt, der hieß Schwarz-Weiß. Und irgendwie kam die auf die Idee, doch mal Fußball spielen zu wollen. Und dann hat sie mit ihrem Bruder gemeinsam versucht, das irgendwie aufzustellen, und aus dem Handballverein wurde dann ein Fußballverein, so kann man es sagen.
Entschuldigung, muss ich dazu sagen, Das wissen ja viele vielleicht gar nicht, die Jüngeren nicht, dass ja Handball damals ja auch am Großfeld und auch so wie Fußball mit 10 Feldspielerinnen gespielt wurde. Also ich weiß, mein Bruder hat noch beim WRC Handball gespielt. Das war es genau dasselbe, nur mit der Hand halt. Ne? Also großes Feld und 10 Feldspieler, ein Tor und aufs gleiche. Ich glaube, das Tor war sogar genauso groß.
Ja, also, okay. Ja. Genau, und die haben wohl im Training auch immer mal wieder mit dem Fuß gespielt und war halt einfach das Interesse da, mal Fußball zu spielen. Und also dieser Handballverein ist dann gestorben und es gab aber dann den Fußballverein Schwarz-Weiß und aus Schwarz-Weiß wurde dann der heute noch bekannte USC Landhaus.
Ich muss noch einmal zurückkommen. Ist überliefert, die Regularien, waren die Regularien ident? Also ich rede jetzt von den 30er Jahren, wo das so, wo man sagt, ich sage wieder Boom, aber wo es halt am meisten geduldet war. Sprich Spielzeit, Torgröße, war das gleichgesetzt mit dem Männerfußball?
Bin ich mal jetzt müsste ich selber nochmal nachlesen, bin ich mir nicht mehr sicher. Es kann schon sein, dass die Spielzeiten kürzer waren.
Bild mir ein, es gab so mal so zweimal 40 Minuten waren es, aber international war es sogar, glaube ich, noch kürzer. Ich glaube, in Österreich war das sogar eher
kann
eine Ausnahme.
Sein, ich glaube, zweimal 35 gab es auch.
International war zweimal 35 und bei uns zweimal 40. Ich glaube, dann irgendwann später hat man es dann angeglichen. Ja.
Tore kleiner, glaube ich fast nicht. weil das wäre ja auch aufwendig gewesen für die Frauen extra Tore.
Nein, das hätte sicher wahrscheinlich niemand. Und Schiedsrichter ist ja auch ein wichtiges Thema. Mhm. Waren das Schiedsrichterinnen oder waren das männliche Schiedsrichter? Haben sich die Männer überhaupt bereit erklärt, Fußballspiel der Frauen zu pfeifen? Oder gab es da auch Widerstände?
Ja, genau. Also da darf ich wieder die Edith Klinger ins Spiel bringen. Die Edith Klinger hat eben diesen ersten Frauenverein gegründet in den 30er Jahren. Dann die Liga gegründet und sie war auch die erste Schiedsrichterin. Auch da wurden ihr wieder Steine in den Weg gelegt. Also sie durfte dann immer nur so Jux-Matches pfeifen. Also das heißt, ja, die durfte nicht einmal in der eigenen Liga pfeifen. Aber da gab es auch immer wieder so Initiativen, dass Frauen Schiedsrichterin werden sollten, aber sie durften dann keine wichtigen Partien pfeifen.
Also nur vielleicht Nachwuchs oder Jux-Spiele,
genau,
wie du sagst.
Genau, so.
Das war ja so bis zum Schluss, ja, also bis vor ein paar Jahren war ja so, dass Frauen oft im Nachwuchsfußball noch gepfiffen haben, aber weit darauf war es dann schwierig. Und die Sarah Dellig ist einer der wenigen oder einer der ersten, die ja, glaube ich, dann auch zweite Liga und sogar Bundesliga.
Ja, gab davor Linien, auch eine.
Gab schon.
Okay. So, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, eine Kärntnerin.
Aber jetzt nicht. Die hat die schon im Profifußball, also die höher gepfiffen. Okay. Also 60er. Bis zu den, muss ich noch einmal auf die Zunge zergehen lassen, bis Anfang der 70er war es von den Frauen vom Verband und vom Wiener Fußballverband. Mhm. Hat sich der ÖFB und der Wiener Fußballverband, gab es da jemals eine Art Aufarbeitung oder für eine Art Entschuldigung oder hat man das irgendwie aufgearbeitet?
Ich weiß davon nichts. Ich glaube, in Deutschland gab es das. Wohl so ein bisschen.
Bei dem DFB war es ja ähnlich, ja, wie du sagst,
der ÖFB hat sich, ganz ja ähnliche immer, Geschichte, genau.
Hat sich ja immer an den Deutschen orientiert. Ja.
Deutschland, glaube ich, gab es das schon ein bisschen. Mir ist eigentlich nichts bekannt, nein. Also,
dass der ÖFB und der Wiener Fußballverband sich da in irgendeiner Art und Weise, entschuldigen für den falschen Ausdruck, die heute dabei sind, können ja nichts dafür, was damals war. Aber genauso wie die Nazi-Zeit, man aufarbeitet.
Genau.
Im Namen des ÖFB wurde das ja dann...
Nein, das ist ein guter Punkt. Vielleicht hört ja wer zu vom ÖFB. Und, das ist wirklich ein guter Punkt. Ja, wobei man sagen muss, ein bisschen rechtfertigend für den Wiener Fußballverband, die waren ja schon ein bisschen früher dabei. Die Patronanz der österreichischen Liga, die am Anfang Damenliga Ost geheißen hat. So. Das war aber quasi die österreichische Liga, die hatte am Anfang der Wiener Fußballverband und erst 1982 hat der ÖFB quasi die Patronanz der Bundesliga, der Frauenbundesliga übernommen.
Gut, jetzt sind wir in den 70er Jahren, also wo es dann langsam angefangen hat. Wie liefen dann diese 70er, 80er Jahre? Man darf ja nicht vergessen, es gab ja erst viel, viel später, ich komme dann zu, das ist dann die Frage zum Quiz, erst viel, viel später gab das erste offizielle Länderspiel. Das ist ja auch ein eigenes Kapitel. Mhm. Wie haben sich dann die 70er, 80er Jahre entwickelt? Gab es da mehr Zulauf, mehr Interesse, nachdem es wieder erlaubt war? Oder auch die 70er Jahre waren ja, wenn man heute alte Werbeclips sieht, auch da ist Frauen Herd, Männer Beruf.
Ja.
Wie war das? Was lässt sich da über diese Zeit sagen?
Ja, es war einfach ein kompletter Neustart. Es war es ist, das Interessante ist, wenn man das Buch liest, dass sich die Geschichte immer wieder irgendwie wiederholt. Ja.
Auch die Argumente sind auch in den 80er, teilweise in den 90er Jahren.
Die gleichen geblieben, ja. Über Jahrzehnte hinweg sogar. Unfassbar. Also das war schon sehr erstaunlich. In den 70ern hat es wieder so begonnen, am Anfang so ein bisschen sensationslust, am Anfang durchaus reger Andrang, oh, da spielen Frauen Fußball, schauen wir uns an, das schauen wir uns an, ob die das können überhaupt, ob die überhaupt am Ball treffen.
Und du hast ja auch geschrieben, es war ja teilweise auch aus Belustigung, also weil gerne gesehen hat, dass eine Frau den Ball nicht so bricht, wie sie einen Mann bricht. Ja.
Es war in den 70ern fast negativer von der Resonanz her, vor allem von der medialen Resonanz her. Da gab es ist, wenn man in den Zeitungen zum Beispiel schaut, dann ist auf den Fotos ist justament die dickste Spielerin gezeigt worden. Oder es gab dann so, gut, diese Karikaturen, die ich jetzt im Kopf habe, die waren noch früher, aber einfach dieses Lustigmachen, ja, das war schon sehr stark, auch von den Zuschauern und so. Und wie gesagt, am Anfang ist man gern hingegangen, aber eben nicht nur, um schönen Fußball zu sehen, sondern um sich zu belustigen. Wie gesagt, es gab auch da wieder Medien, die sich dem Thema ernsthaft gewidmet haben, die durchaus auch, gab es durchaus ausführliche Berichte, die durchaus geschaut haben, wer ist denn da jetzt wirklich talentiert und sich mit den Spielerinnen auseinandergesetzt haben. Das war wieder so, am Anfang war mein Interesse da, aus welchen Gründen auch immer, und es ist dann einfach weniger geworden, und das ist bis dieses wenige Interesse hat, wenn ich jetzt nur an die Bundesliga denke, bis in die späten 2010er Jahre gedauert.
Dabei ist ja Frauensport war ja schon immer wieder, also immer akzeptiert in vielen Bereichen, im Skilauf, im Skisport, Leichtathletik, natürlich Eiskunstlauf, also speziell Sportarten, die sogenannten ästhetischen Sportarten. Genau. Aber es gibt natürlich auch den Frauenhandball, wie gesagt, bis zu den 70er, 80er Jahren auf dem Großfeld, jetzt in der Halle. Warum hat sich gerade der Fußball so extrem schwer getan? Oder warum haben sich die Leute so beim Frauenfußball so extrem schwer getan, währenddessen man eine andere Frauensportart oder Sportarten, wo Frauen Spitzenleistungen bringen, eigentlich viel früher akzeptiert hat?
Fußball ist einfach diese klassische männerdominierte Sportart. Das gehört den Männern. Da dürfen die Frauen nicht einbrechen. Das ist ähnlich wie Boxen, nur ist halt Boxen nicht so ein breites Phänomen wie Fußball, aber das kann man rational, glaube ich, nicht wirklich erklären.
Weil Handball zum Beispiel.
Eishockey ist auch noch ähnlich mit einer Männerdomäne, aber wie gesagt, es hat nie diese anderen Sportarten hatte, die nicht diese breiten Wirksamkeit.
Weil Handball hat es in den 20er, 30er Jahren auch schon gegeben.
Ja.
Und das war offensichtlich nie wirklich so ein Thema, obwohl die Sportarten durchaus vergleichbar sind in gewissen Bereichen. Doch Zweikampfsportarten.
Ich habe mir jetzt mit Handball nicht so konkret angeschaut, aber ich glaube, das hat einfach mit der breiten Wirksamkeit zu tun, dass es einfach über Jahrzehnte männlich dominiert war und das irgendwie, das hat nicht gepasst, aus welchem Grund auch immer.
Was würdest du sagen, ab wann hat es dann langsam, ist dann die Kurve, wenn man es jetzt so formulieren darf, ein bisschen nach oben gegangen? Also auch mit der Akzeptanz, mit Professionalität, auch Infrastruktur, waren das so die 80er oder erst 90er oder überhaupt erst die Nullerjahre?
Ja, 2010er Jahre.
Okay, also das heißt
also,
auch...
Ja? Also die Bundesliga ist... ich habe immer gesagt, das ist so ein Mauerblümchen-Dasein. Bei der Bundesliga bessert sich jetzt erst in den letzten 4-5 Jahren geht da wirklich was voran, aber wir sprechen da von kleinen Dimensionen, ja. Wir sprechen von ich war letzte Woche beim Auftaktspiel Vienna gegen Austria, waren 500 Leute im Stadion. Das ist eine gute Zahl für die Frauen-Bundesliga. Also wir sprechen von 500 statt 100 Zuschauerinnen, ja, was ja noch immer nicht großartig ist, aber man freut sich schon über so Kleinigkeiten. Also das heißt, bei der Bundesliga hat es sehr, sehr lange gedauert. Ein bisschen früher ist es gewesen, was das Nationalteam angeht. Da gab es 2011 den ganz großen Meilenstein mit der Gründung des Nationalen Zentrums für Frauenfußball in St. Pölten. Und auch mit Dominik Thalhammer, der im selben Jahr das Nationalteam übernommen hat und der dann wirklich eine Professionalität reingebracht hat. Also diese zwei Ereignisse, dass die Gründung des Nationalen Zentrums, dann ein Trainer, dem das wirklich ein Anliegen war, die voranzubringen, und die Entwicklung des Nationalteams ist dann echt in 7 Meilenstiefeln gegangen. Das war schon erstaunlich, man muss sagen, das österreichische Nationalteam war davor also so weit von einer EM-Quali entfernt wie vom Mond.
Jetzt kommt noch die Frage, ab wann gab es überhaupt ein österreichisches Nationalteam? Wirklich ein offizielles?
1990, genau.
Und 1990 war auch das erste Länderspiel?
Da war das erste Länderspiel.
Offizielle Länderspiel.
Das erste offizielle. Ja. Ja. Es gab schon in den 70ern eine Reihe von Länderspielen inoffizieller Natur. Die meisten gegen die Schweiz. Mhm. Genau, das waren meistens waren das Spielerinnen von Landhaus, beziehungsweise hat du Spielerinnen von anderen Vereinen einfach gemischt. Das waren irgendwelche Auswahlen, aber das war nie ein offizielles Nationalteam.
Wie war es jetzt in den 70er, 80er, 90er Jahren mit dem Fußball außerhalb, also Frauenfußball außerhalb von Wien? Gab es da dann schon, weil 20er, 30er weiß man es ja nicht, also gab es vielleicht, man weiß es nicht, aber so wie dann 70er, 80er, 90er, gab es da schon Bestrebungen auch aus den Bundesländern, teilzunehmen oder wird da diese die mediale Berichterstattung ja doch vielleicht?
Ja, es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Ich überlege jetzt gerade, ich denke jetzt gerade an die Vereine, die da so waren in der Liga. In den 80ern gab es dann einen Meister sogar aus der Steiermark. Also es war sehr Wien konzentriert, Wien und Umgebung konzentriert und es ist halt dann nach und nach. Und dann
aber das war so Mitte der 80er, war es der erste Meister nicht aus Wien?
Ich denke, das müsste stimmen. Ja.
Okay. so ein bisschen wie beim Männerfußball, wo es ja auch bis zu den fast 50er, 60er Jahren fast nur Wien oder Wiener.
Und in den 90ern kam dann Kleinmünchen aus Linz. Die hatten auch ein paar sehr erfolgreiche Jahre, die auch mehrfach Meister wurden. Aber ich überlege jetzt gerade, wie sich jetzt die Liga zusammensetzt.
Es gibt
ist eigentlich noch immer
relativ Wien und Wien Umgebung. Es gibt dann noch Altach, die auch eine Kooperation.
Ja. Genau.
Stuttgart.
Ja.
Wacker Innsbruck ist jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Bundesliga. Da gab es ja mit dem Trägerverein
die Probleme. Also es ist nur so Wien, Niederösterreich und vielleicht kann man kurz dazu sagen, dass Niederösterreich...
LASK ist jetzt, glaube ich, ja auch, engagiert sich jetzt auch mehr.
LASK engagiert sich, genau. Es ist in den letzten Jahren viel passiert, was so Engagements von Männervereinen betrifft.
Also du sagst, der wirkliche Turning Point für den Frauenfußball ist so ab die Nuller, also 2010er mit dem Leistungszentrum und auch der Professionalisierung der ganzen Trainer und vielleicht auch medizinischen Abteilung, also alles, was drumherum gehört, wurde einfach professioneller. Und wenn ich es jetzt nicht ganz versemmel, der erste wirkliche Höhepunkt, der auch über die Frauenfußballfans hinausgeht, war wahrscheinlich 2017, die Europameisterschaft, da warst du ja live dabei. Wie hast du das damals mitbekommen? Es waren ja sogar überragende Zuschauerzahlen, Quoten beim ORF.
Ja.
Wie hast du das damals, nehme ich an, es waren nicht wahnsinnig viele Journalistinnen wahrscheinlich dabei. Ja. Wie hast du diese Sternstunde des Frauenfußballs damals wahrgenommen?
Ja, also da fange ich noch immer zum Grinsen. Es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und das war alles noch in ganz kleinen Rahmen. Wir waren eine Handvoll Printjournalisten.
Ich glaube, das war in Holland, oder?
Wir waren so eine Handvoll Printjournalisten. Das war ganz nett, wir kannten uns. Es gab so eine Handvoll Journalistinnen, die schon seit ein paar Jahren sich so ein bisschen mit Frauenfußball beschäftigt hat.
Waren das hauptsächlich Journalistinnen oder waren auch männliche Kollegen dabei?
Nein, es waren hauptsächlich männliche Kolleginnen, konkret zu sagen.
Okay. Ich verstehe.
Auch der Sportjournalismus ist eine Männerdomäne, so wie der Fußball.
Ja. Ja.
Genau, aber das war halt so für uns eigentlich ganz nett. Wir kannten uns und wir kannten die Spielerinnen ganz gut. Es war so ein netter kleiner Kreis, und man kann sagen, ein netter Ausflug. Ja. Also man hat sich gut verstanden, es war alles ganz, ganz fein. Es war ja schon ganz lustig, dass dann... ab wann war das? Ab dem Zeitpunkt, wo sie sich fürs Viertelfinale qualifiziert haben, dass da plötzlich einige Journalisten mehr plötzlich da waren.
Dann nachgekommen. Genau. Aber war schon die Qualifikation ein großer Erfolg? Ich glaube, ich habe nachgelesen, es gab ja vorher schon sehr, sehr viele Versuche, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Es hat dann oft nicht, also es hat eigentlich nie geklappt.
Mhm.
War das schon 2017, war das schon einmal ein erster wirklich großer Erfolg? Ich muss sagen, es war ja damals auch eine sind ja teilweise Spielerinnen, die heute noch aktiv sind oder bis vor kurzem aktiv waren. Sogenannte goldene Generation.
Es sind noch
viele dabei, ja. Sogenannte goldene Generation. Genau. Das war damals noch ganz jung. Mittlerweile sind es halt auch schon eher routiniertere Spielerinnen.
Sind ja, sie
genau,
jetzt, ja.
Routiniertere Spielerinnen, ja. Also war die Qualifikation schon ein großer Erfolg und das, die Endrunde oder dann so ein Bonus oder
Aufgabe.
Wie hat sich das damals wie war auch die Konkurrenz international?
Vielleicht gehen wir doch ganz kurz zurück.
Ja?
Es war 2012 war Österreich schon ganz knapp dran an der Europameisterschaftsquali. Da wäre es aber noch eine Überraschung gewesen. Da hat man nicht gerechnet. Da gab es schon Erfolge. Da hat man zum Beispiel Dänemark geschlagen. Und Dänemark ist im Frauenfußball eine große Nummer. Da hat man zwei Playoff-Spiele gespielt gegen Russland. Und da ist man sehr knapp gescheitert. Also es waren wirklich zwei. Ich war selber im Stadion in St. Pölten. Es waren spielerisch sehr, waren sie sehr knapp dran. Sich da schon zu qualifizieren, das wäre für damals noch eine große Sensation gewesen. Übrigens war das Playoff-Spiel gegen Russland in St. Pölten ganz lange das Rekordspiel, das Rekordzuschauerinnen-Spiel, das erst vor kurzem abgelöst wurde. Das waren damals knapp über 3000 Leute. Dieser Rekord hat sich sehr lange gehalten. Dann wurde aber das Teilnehmerinnenfeld für die Europameisterschaft aufgestockt auf 16. Und da war es schon klar, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein realistisches Ziel und das war auch realistisch und das hat man dann auch geschafft. Also das war jetzt dann nicht mehr eine Sensation, dass man sich da qualifiziert hat, sondern das war ein realistisches Ziel, das man erreicht hat.
Aber trotzdem ein großer Erfolg, weil es eben das erste Mal
war. Natürlich war es ein großer Erfolg, ja, aber es war jetzt nicht, dass es eine Sensation war. Österreich war da schon so weit, ja.
Die Spielerinnen von damals, kamen die ja noch hauptsächlich aus Österreich oder waren dann schon sehr viele im Ausland? Mittlerweile sind ja sehr, sehr viele Deutschland, England und so weiter. Aber wie war das damals, die Situation?
Ja, 2017 war schon der Großteil der Legionärinnen. Die meisten damals in Deutschland.
Mhm.
Genau.
Ab wann hat das angefangen, dass österreichische Spielerinnen im Ausland so begehrt sind?
Begehrt?
Naja.
Naja, also wenn ich jetzt dann so Spielerinnen wie Schnaderbeck denke, Schnaderbeck, Wenninger, Feiersinger, die sind alle mit 16 schon nach Deutschland gegangen.
In die dortigen Akademien.
Genau, deswegen kann man noch nicht, Akademien, ja.
Oder
deswegen kann man noch nicht wirklich davon sprechen, dass sie begehrt waren, sondern das war, glaube ich, auch Eigeninitiative, zu sagen, wir probieren das.
Aber Deutschland war da schon weiter.
Also,
was Infrastruktur und
Professionalität geht. Ja, selbstverständlich. Also ja, man muss es vielleicht dazu sagen, dass Deutschland über Jahre hinweg in Europa dominant war im Frauenfußball. Das haben sie jetzt ein bisschen verloren. Aber ja.
Noch einmal jetzt um die 2017er. Du warst ja, ich habe dich unterbrochen, du warst ja live dabei und ab dem Viertelfinale hast du gesagt, wir waren damals die Gegner in der Vorrunde. Ich glaube,
Frankreich, Schweiz, Island.
Genau, ja.
Also muss man dazu sagen, also das war toll, dass Österreich dabei war. Niemand hat damit gerechnet, dass Österreich diese Vorrunde übersteht.
Frankreich Schweiz
war ganz klarer Favorit. Ja, Österreich war da das vierte, das an vier gesetzte Team, also auch hinter Island. Also Österreich war da gesetzt, auf Platz 4 zu kommen. Man hat gehofft, dass man überrascht, aber es war schon so, dass die intern schon so ein bisschen spekuliert haben. Man hat das nicht groß nach außen getreten, aber intern schon spekuliert hat, man könnte schon überraschen. Und es war schon ein, das war sehr systematisch. Ja. Das ist auch dieses, das war ein Defensivkonzept. Ja, weil das war das, was die damals spielen konnten, Defensivkonzept mit starkem Pressing. Und das hat Gegner wie Frankreich bis zur Verzweiflung gebracht.
Also ich kann mich ja noch erinnern, eben auch im Standard, die Kommentare, ich lese immer sehr, sehr gerne Kommentare im Standard. Du warst damals noch beim Standard, oder?
Mhm.
Ja. Und da wurde natürlich das Spielsystem, ja, die stehen ja noch hinten drin und hauen den Ball noch vor und hoffen, dass die Torfrauen sind natürlich beim Fußball ein bisschen benachteiligt, weil sie doch ein bisschen kleiner auch sind. Ja. Das Niveau damals, heute ist das Niveau natürlich viel besser, das hat sich ja entwickelt. Es gab natürlich, sage ich mal, Tore, die man so im Männerfußball oft sagt, nein, ein Mann kriegt sowas nicht, was auch nicht stimmt, aber also ich kann mich in die Kommentare noch erinnern, dass man sich schon noch ein bisschen los.
Ja.
Einerseits schon Respekt, man hat sich gefreut, aber es war dann schon ein bisschen.
Das war da schon noch,
Naja.
Ne? Richtig, ja. Genau. Aber es war, Der Dominik Thalhammer hat für dieses Team ein Spielsystem arrangiert, das für die damals gepasst hat. Ja, das war ein perfektes Spiel gegen den Ball. Das haben sie perfekt durchexerziert. Das war perfekt. Und erst danach ist das Spiel mit dem Ball dann weiter betrieben worden.
Du sagst aber, 2017 Viertelfinale. Sie sind dann doch aufgestiegen.
Ins Halbfinale.
Ich glaube, Frankreich war unentschieden und Schweiz, Island hat man geschlagen.
Hat man geschlagen. Island sogar. Das war das letzte Quali-Spiel sogar souverän mit 13-0. Ja. Das war überhaupt
dann,
eine Show.
Dann war es Viertelfinale. Dann sagst du, da sind dann viele Kolleginnen und Kollegen nachgekommen. Mhm. Das Viertelfinale wurde ja auch gewonnen, vor allem Elferschießen.
Im Elferschießen gegen
Spanien.
Das ist
ja, glaube ich, auch das Titelfoto
vom Buch.
Genau, sieht man jetzt natürlich nicht.
Der Jubel nach dem
Elfmeterschießen.
Entscheidenden Elfmeter gegen Spanien, genau.
Ja. Und dann kam das Semifinale, ich glaube, Spanien.
Dänemark.
Spanien
war Viertelfinale.
Dänemark, genau.
Dänemark auch Elfmeterschießen. Ja. Diesmal hat es leider nicht ganz funktioniert.
War aber eine ziemliche Abwehrschlacht, kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Ein bisschen Glück schon auch dabei.
Ja, Österreich hat da auch im Spiel schon einen Elfmeter gehabt. Ja. Leider nicht verwandelt.
Ja. Ja. Was hat sich dann Semifinale? Großer Jubel, ich glaube, es gab große Ehrungen und Auszeichnungen. Und dann wurden auch Spieler natürlich dran. Haben Interesse geweckt, sind in bessere Ligen gewechselt. Mhm. Aber du hast in dem Buch auch geschrieben, es hat sich wirklich, die Hoffnung war, dass dann jetzt das wirklich so der große Big Bang nach dem kommt. In Wahrheit hat sich nichts geändert, die Zuschauerzahlen sind gleich geblieben, sogar teilweise zurückgegangen,
teilweise schlechter geworden,
die Berichterstattung ist dann auch wieder eingeschlafen.
Absolut,
warum? war da auch wieder der ÖFB vielleicht zu? Weil oft, egal ob jetzt Frauenfußball, Männerfußball, die größten Fehler macht man oft im Erfolg.
Ja. Also
ist da vielleicht im Erfolg auch was falsch gelaufen?
Also der damalige ÖFB-Präsident Leo Windner hat das sogar später zugegeben. Man hat das verschlafen, man hat das übersehen. Der Dominik Thalhammer, glaube ich, hat damit gerechnet, dass die was erreichen können. Aber offensichtlich hat im ÖFB niemand dran geglaubt. Ich muss auch zugeben, ich selber habe auch nicht geglaubt, dass die da jetzt ins Viertelfinale kommen. Das hat der ÖFB verschlafen. Man hätte ja quasi dann was vorbereiten müssen. Ne? Und das hat die einfach getroffen, dieser Erfolg. Natürlich war die Freude groß, aber die war darauf nicht vorbereitet. Und das hat er auch gesagt, der Leo Windner. Man war darauf nicht vorbereitet, man konnte keinen Nutzen draus schlagen, keinen wirklichen. Es gab dann schon Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Liga erstmal seinen Sponsor bekommen hat oder sowas. Ja. Aber das waren so kleine Schritte. Aber dass man jetzt direkt von diesem Erfolg gezehrt hätte, das war nicht der Fall. Das war dann ganz kurz noch, war dann noch so auch die Berichterstattung noch ein bisschen da, dass man geschaut hat, okay, wie schaut es denn in dem Land jetzt aus, im Land des EM-Halbfinalisten, wie ist denn da die Infrastruktur und was ist mit der Liga eigentlich? Und dann ist das rasant runtergegangen und war wie vergessen. Aber das passiert in Österreich oft. Also es gibt diesen großen Hype und dann zack, ist
es
wieder weg.
Es gibt aber natürlich auch umgekehrt, wobei Tennis ein anderer Sport ist, Einzelsport, dass oft erfolgreiche Sportler wie Dominik Thiem oder Thomas Muster sorgen dann für einen Boom, dass dann viele Junge dann Tennis spielen wollen. Ja. Hat sich das beim Frauenfußball ebenfalls gezeigt? Gab es mehr Zulauf zu den Frauenfußballclubs? Oder gab es einfach zu wenig Fußballclubs, wo die Mädels hin hätten gehen können?
Also vereinzelt hat man es schon gehört, dass dann ein Interesse da war, aber eigentlich auch das nein. Die Gründe dafür kann man schwer sagen. Ja. Also die Infrastruktur war natürlich nicht in der von gegeben. Also wie gesagt, Österreich war in keinster Weise darauf vorbereitet. Und es gibt auch zu wenige, oder es gab und gibt auch zu wenige Spielmöglichkeiten für Mädchen. Also man muss dazu sagen, dass Mädchen bis 14 oder mittlerweile sogar länger bei den Buben mitspielen
dürfen,
und dann ist das oft schwierig, wo sie dann hingehen.
Ja, ja. 2022 gab es ja dann einen weiteren Höhepunkt, die Europameisterschaft in England.
Mhm.
Ich glaube, das ist für viele immer noch das Eröffnungsspiel vor 60.000 Zuschauern Old Trafford. Warst du da auch dabei als Journalistin oder als Fan? Oder als beides?
Journalistin.
Als beides wahrscheinlich.
Ja, als Journalistin, ja. Muss man schon trennen.
Ja. Und was war der Unterschied?
Ja, Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ja. Also Niederlande war von der Dimension her, also mir hat das in den Niederlanden ja getaugt, aber es war so klein familiär.
Ja.
Und das war, also ich habe das ja nett und schön gefunden und in England, das war einfach ist riesig. Ja, das hat schon begonnen bei den weiten Wegen, die man da zurücklegen musste. Und Österreich hat es besonders schlecht erwischt. Die haben nämlich wirklich die weitesten Wege gehabt von allen. Also zwischen Brighton, Southampton und Manchester, das ist schon eine ziemliche Reiserei. Zu den Stadien, zu der Bewerbung. Also man hat auch gesehen, okay, da findet jetzt was statt, ja, in den Niederlanden. Also wenn man jetzt nicht gerade am Spielort selber war,
hat man nicht mitbekommen, dass da eine Europameisterschaft
war. Ja. Ich finde, dass die das trotzdem gut organisiert haben. Alles, also keine Kritik daran. Und auch in den Niederlanden, da waren ja gerade die Spiele der Niederländerinnen, die damals ja auch den Titel gewonnen haben, waren schon sehr gut besucht. Ja, aber die anderen Spiele waren halt schlecht. Und das war
beim wie viele Zuschauerinnen waren bei den Österreich-Spielen in Holland, in den Niederlanden dabei?
Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber also das erste Spiel gegen die Schweiz, das war schon äußerst familiär. Okay. In Deventer war das, so eine kleine Stadt. Das waren vielleicht, ich weiß es nicht mehr, aber ich schätze mal, das waren vielleicht 2000 okay. Leute, 3000, ich weiß nicht, viel waren es nicht. Okay. Ja.
Aber in England, wie gesagt, Old Trafford ausverkauft, muss ja durch für die Spielerinnen schon.
War schon ein Erlebnis, muss ich zugeben, auch für mich. Also da schaut man so rundherum und denkt sich, bist du narrisch, alles voll. Und die Spielerinnen haben es alle auch durchwegs so gesehen. Für mich war es auch sehr beeindruckend.
Was waren das für Zuschauer? War das hauptsächlich, was hat sich das Publikum zusammengesetzt?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Man hört immer, er ist schon sehr weiblich. Ja, sehr jung und sehr weiblich teilweise bei den Spielen. Also es schauen schon sehr, sehr viele Frauen und Mädchen zu.
Ja, wahrscheinlich ist der Frauenanteil oder sicherlich ist der Frauenanteil schon höher. Aber ich glaube, du weißt das ja selber von Rapid, dass auch bei Rapid mittlerweile sehr viele Frauen im Zuschauerraum sitzen. Ja, also eine Spur weiblicher vielleicht, aber...
Also 22 war auf jeden Fall noch eine Stufe, wenn nicht sogar zwei Stufen, jetzt von der Professionalität,
von der Dimension her. Und auch in England.
Und das Niveau war aber auch schon etwas schon höher.
Ja, auch was das Niveau hier angeht, sowohl international als auch national, ist da auch sehr, sehr viel weitergegangen.
Wie würdest du den Fußball, Frauenfußball, jetzt sind wir 2024, Vereine wie Salzburg und Rapid haben sich jetzt dazu bekannt, wie würdest du sagen, wie siehst du die nahe Zukunft des Frauen? Bist du eher positiv gestimmt, dass jetzt eben diese großen Vereine, dass das eine Sogwirkung hat vielleicht, auch vielleicht mehr Interesse, mehr Zuschauer, medial? Oder glaubst du, dass das dann auch irgendwie so vor sich hin... Warst du bei Rapid-Spielen die ersten...
Jetzt muss ich Nein sagen, zu meiner Schande.
Okay. Nein, macht ja nichts. Es war schon zumindest bei den ersten Spielen schon eine Regel. Es war gegen Nürnberg, waren glaube ich 8.000, 9.000, hat man versucht, diesen 10.000 Zuschauer, hat man nicht geschafft, das war aber doch eine beachtliche Summe. Dann das erste offizielle Spiel, da waren immerhin 500 Zuschauer und das glaube ich beim ersten Spiel in Essling wird es auch mehr geben als... Normal, aber insgesamt, wie siehst du den österreichischen Frauenfußball jetzt Status quo? Wir haben heute August 24 jetzt aufgelegt. Die Bundesliga hat schon begonnen.
Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass die Männervereine in den Frauenfußball einsteigen. Und das war ja das, was viele, auch ich, immer lange Zeit kritisiert haben. Das braucht es, das muss sein. Natürlich ist das nicht der einzige Faktor, aber da bin ich dann schon guter Dinge, dass dann Rapid auch die Fans mitzieht. Das heißt, dass dann auch die Ultras von den Männern zu den Frauen tingeln. Das erwarte ich mir schon. Und übrigens eine kleine Spitze gegen die Austria. Die haben ja ganz lange Zeit, also die hatten 3 Jahre lang die Kooperation mit USC Landhaus und haben die ganze Phase während der Kooperation auf dem Landhausplatz gespielt in Floridsdorf. Und wer den kennt, das ist... ein netter kleiner Fußballplatz, aber sicher kein Stadion. Und naja, von den Austria-Fans waren da erstaunlicherweise die Lungauer Veilchen, waren da irgendwie so eine Handvoll Lungauer Veilchen waren da, aber ich habe da ansonsten keine Austria-Fans gesehen. Das hat sich jetzt geändert. Ich war letzte Woche bei der Wiener, da war eine sehr lautstarke Austria-Fangruppierung. Also auch nicht extrem zahlreich, aber das geht voran. Und bei Rapid erwarte ich mir das, dass die Fans da auch mit sind, dass man da einfach sagt, völlig egal, wer da spielt, das ist Rapid, das ist meine Mannschaft und für die feuere ich an und hinter denen stehe ich. Also das war die Entwicklung, die es gebraucht hat. Es gibt in Österreich noch immer viel zu wenige Mädchen und Frauen, die Fußball spielen. Es braucht die Breite. Wir haben eine Anzahl von ca. 12.000 Spielerinnen, das ist sehr erbärmlich.
Ich glaube, es gibt ja auch nur was wie 20 oder 22. Ich glaube, die Katja Gürtler hat es in meiner Folge gesagt, glaube ich, nur 20 oder maximal 25 Profispielerinnen.
Ja,
also ganz wenig, da, also ganz wenige, die von diesen, die vom Fußball leben
also
können.
Also auch in Österreich, da, ja. Genau, und das ist ja jetzt schon positiv zu sehen, weil auch da ist was vorangegangen. Also man muss dazu
und da
sagen,
sind die meisten bei St. Pölten. Ne?
Im Frauenfußball ist St. Pölten seit vielen Jahren die Nummer 1. Und das finde ich jetzt spannend, weil, ja, gut, St. Pölten hat jetzt die Meisterschaft wieder sehr stark begonnen. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren kann an der Nummer 1 Position gerüttelt werden. Das sind jetzt ein paar Vereine, die sich da anstellen, St. Pölten vom Thron zu stoßen, sagen wir so.
Also um noch deine Aussage bezüglich Rapid-Fans, ich weiß, dass das Thema immer noch teilweise kontroversiell, will ich nicht sagen, aber es gibt schon noch die einen oder anderen, der das halt sehr negativ sieht, also nicht negativ, aber der das halt, ja, die Entwicklung der weg, das, man hat Angst, man verliert den Fokus auf die Männerkampfmannschaft, ja. Und auch finanziell, wobei man ja weiß, dass ja gerade die dritte Liga und selbst Bundesliga der finanzielle Aufwand ja noch relativ gering ist.
Absolut.
Ja. Und Rapid, der, glaube ich, auch dabei ist, auch mit Sponsoren oder sind schon Sponsoren, die ja wegen den Frauenfußball auch verlängert haben. Mhm. Und auch, also ich glaube, dass die Frauenabteilung autark arbeiten wird. Mhm. So wie, ich meine, wenn die Wiener es schafft, ich kenne die Wiener, weil mein Sohn jahrelang bei der Wiener Fußball gespielt war, damals dabei, wie die Frau Heinzel, glaube ich, die Frauensektion bei der Wiener wieder mit aufgebaut hat. Also, parallel hat mein Sohn da auch gespielt. Also wenn es die Wiener schafft, mit damals nur Regionalliga und mit der nicht vergleichbaren Infrastruktur mit Rapid, dann glaube ich, dass er Rapid schaffen wird. Ja. Also ob jetzt alle Fans so mit sind, bin ich mir noch am Anfang
nicht
ganz sicher.
Sein,
aber generell merke ich schon,
nein,
aber generell merke ich schon im Umfeld und so und wo ich mich bewege, dass das schon zumindest neutral, aber in den meisten Fällen positiv gesehen wird und dass man sich freut, dass das jetzt auch schon, dass das da auch passiert.
Ja.
Gut, letzte Abschlussfrage, wie siehst du die Nationalmannschaft? Da gibt es auch jetzt so langsam ein bisschen einen Generationswechsel. Diese goldene Generation kommt jetzt doch in ein Alter, wo man, so wie Carina Weninger, ein eigenes Kapitel bei Rapid ausmachen, jetzt, hat ja auch ihre Nationalteamkarriere beendet, andere Spielerinnen auch gesundheitlichen Gründen. Wie siehst du die Zukunft der Nationalmannschaft auf?
Ja, auf der anderen Seite muss man sehen, das ist
kommt was nach, das ist immer so
es
die Frage.
Es kommt was nach, ja? Die U20 spielt jetzt bei der Weltmeisterschaft, was ein Riesenerfolg war, sich da zu qualifizieren, das heißt, das ist eine gute Generation. Es bleiben dann halt nie alle übrig von diesen Nachwuchsnationalteams, also die Nachwuchsnationalteams haben in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolge gehabt, immer wieder sich für Europameisterschaften qualifiziert und die WM ist jetzt eine Premiere, das ist wirklich was Tolles. Es kommt was nach, ja, diese goldene Generation, es wäre gut, wenn die nicht alle auf einen Schlag aufhören würden, also ein paar haben ja schon aufgehört, aber eine Sarah Zadra zählt zum Beispiel aus meiner Sicht unersetzbar, ähnlich ist es mit Manuela Zinsberger, Dorfrau, also da sind noch ein paar, wo ich froh wäre, wenn die noch mehr als 2 Jahre spielen würden, eine Verena Henschau zum Beispiel. Und also es ist nach wie vor dünn, es ist schon breiter geworden, aber ich hoffe doch, dass von den nachfolgenden Generationen da einfach genügend übrig bleiben, sodass die Breite bleibt. Und da ist jetzt schon nachhaltig was aufgebaut, auch eben mit dem Nationalen Zentrum. Übrigens gibt es jetzt auch in Graz zum Beispiel eine Frauenfußballakademie, also und auch bei einzelnen Vereinen können die Mädchen in den Akademien mittrainieren. Also da passiert ein bisschen was im Aufbau.
Was vielleicht fehlt, ist ein eigenes Stadion oder ein fixes Stadion, wo man seine Länderspiele ausübt. Man dingelt immer so, glaube ich, Altach und dann wieder Neustadt und manchmal auch im Stadion von der Austria. Das Nationalmannschaft spielt hauptsächlich in Wien, im Praterstadion. Wäre das in Zukunft hilfreich, wenn man eine fixe Heimstätte hätte?
Das ist auch ein heikles Thema, ein viel diskutiertes
Thema.
Aber ein
eigenes Stadion wird wahrscheinlich...
Mit dem ÖFB. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man ein eigenes Stadion braucht, aber man muss sagen, dass vor, wie viele Jahren waren das? 7, 8 Jahren hat das Nationalteam gespielt in Horn, in Ritzing. Also da kommt man nicht einmal hin, öffentlich zum Beispiel. Ja. Also das ist absurd, ja, in Steyr. Wiener Neustadt hat man jetzt sehr oft gespielt und das war so eine Art Nationalstadion. Aber ich bin mit dem Stadion nicht glücklich aus unterschiedlichen Gründen.
Es hat einen gepflegten Rasen.
Es hat einen
Der
gepflegten
Rasen ist sehr schön.
Das ist toll. Ja.
Ja, naja, ist ja auch wichtig.
Ja, eh. Also ich hätte.
Wie
St. Pölten war eine Zeit lang so, ja. dieses Frauenstadion, mhm. davon ist man weggekommen ein bisschen. Das St. Pöltener Stadion fand ich nicht so schlecht geeignet, wenngleich da das mit dem öffentlichen Zubringen auch ein bisschen schwierig ist. Also bis zum Bahnhof kommt man schon, ja, aber dann bis zum Stadion.
Würdest du durch Wien?
Na, ohne Frage. Ohne Frage ist Wien, wir diskutieren sehr viel darüber, was ist das geeignete Stadion. Also es hat halt immer geheißen, das Happelstadion ist einfach zu groß. Ich finde, dass mittlerweile, mir wäre das echt wurscht, dann sitzen halt 5000 Leute im Happelstadion. Es gab jetzt dieses eine Spiel gegen Frankreich, das Rekordspiel in dem Stadion des Vereins, den man nicht sagen soll, mit mehr als 10.000.
Ja.
Ich finde es sehr schade, dass noch kein Länderspiel in Hütteldorf stattgefunden hat.
Das würde ich mir sehr wünschen. Das Thema Länderspiele in Hütteldorf ist generell ein sehr heikles. Das machen wir jetzt nicht auf.
Das würde ich mir sehr wünschen, dass das möglich wäre.
Frauen.
Aber Frauen, ja. dürfen die Männer auch gerne da spielen. Aber Linz war schon ganz gut. Ja. Gegen Deutschland hat man in Linz gespielt. Also es geht darum, dass es irgendwo zentral, ja, auch Graz wäre schön. Ja.
Gibt es international, hat Deutschland fix, spielen die auch, tingeln die auch von einem?
Auch kein fixes Stadion, ja. Nein.
Also auch keinen fixen Ort, dass sie spielen auch. Die haben natürlich andere Kapazitäten.
Die haben andere Kapazitäten, aber die spielen oft auch nicht in den ganz großen Stadien. Ja. Also spielen auch nicht gerade in Dortmund oder so.
Und was, also du sagst U20, was ist jetzt dann das nächste große Ziel der Frauen-Nationalmannschaft?
Was steht an? Die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz steht an. Österreich hat, der Quali-Modus ist geändert worden. Österreich hat leider die direkte Quali verpasst. Jetzt geht es im Herbst
in die
Playoffs. Ja. Hoffentlich schafft man es darüber. Ja. Sollte man schon schaffen. Genau. Was noch fehlt, ist, Österreich war noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Genau, das fehlt noch. Das wäre noch ein gutes Ziel.
Gut, Birgit, dann bedanke ich mich, aber ist nicht ohne, die Birgit war so nett und hat ein Buch zur Verfügung gestellt, ein signiertes Buch, ich war dabei, das Buch Verbote, Widerstände, große Erfolge, 100 Jahre Frauenfußball in Österreich, wo viele Themen, die wir heute jetzt so ein bisschen so angekratzt haben, aber ganz noch viel intensiver und tiefer behandelt werden. Das Buch verlose ich, aber die Gewinnfrage lautet, wann war das erste offizielle Länderspiel einer österreichischen Frauennationalmannschaft?
Reicht die Jahreszahl oder muss man es ganz
genau? Nein, es reicht die Jahreszahl. Ja, wir haben es, glaube ich, ein paar Mal besprochen. Wer die Antwort weiß, über meine Kanäle, Twitter und so weiter, mir die Antwort zu schicken oder per Mail auf podcast@1899fm.net. Gut, Birgit, ich danke mich. Danke, dass du dich so engagierst. Danke für die Bereitstellung deiner Zeit und dass du auch ein Buch zur Verlosung hergegeben hast.
Darf ich noch ganz kurz
ergänzen? Ja.
Es ist erschienen im EGOT Verlag, damit wir den auch kurz erwähnen.
Dass wir den auch kurz erwähnen, ja. Und der Hinweis, der Rapidbezug, wie gesagt, am 1. September, nächsten Sonntag um 12 Uhr, erstes offizielles Ligaspiel einer Rapid-Frauenmannschaft in Essling, 12 Uhr. Trifft sich ganz gut, um 17 Uhr spielt die Kampfmannschaft gegen Salzburg, also das geht sich alles zeitlich wunderbar aus. Und eine Woche darauf dann das erste Heimspiel im Weststadion am Trainingsplatz. Birgit, noch einmal danke.
Danke.
Und bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. 1899 FM